请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 11. Januar 2025 im Programm. Im Kulturpanorama führt Benedikt Kroll ein Interview mit dem Künstler Asun U. Der nun 84-Jährige hat auch abgelegene Regionen in Afrika, Südamerika und im Pazifik bereist und Lebensweisen und Kunst indigener Völker erforscht. Anschließend berichten RTI-Praktikanten Freddy und Erik in Reise durch Taiwan im Gespräch mit Juliane Miller, wie man in Taiwan den Jahreswechsel verbringen kann. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll.
Kulturpanorama. Austronesische Sprachen sind auf den entferntesten Teilen der Welt zu finden. Wenn man sich die Fläche anschaut, die zwischen den Orten, an denen sie gesprochen werden, liegen, dann ist es vermutlich die am weitesten ausgebreitete Sprachfamilie der Welt. Madagaskar, über Südostasien, Neuseeland, all den Weg hin bis nach Hawaii und zur Osterinsel, die näher an Südamerika als Asien liegt, überall dort werden austronesische Sprachen gesprochen. Und ihr Ursprungsort, davon gehen Linguisten heutzutage aus, ist Taiwan. Von Taiwan aus über die Philippinen reisten diese Menschen in ihren Auslagerkanus und vollbrachten dabei unwahrscheinliche Leistungen der Navigation. Sie traten all den Gefahren des Ozeans entgegen. Stürme, Monsterwellen, riesige Fische, Wale, extremer Wind. Und bei all dem konnten sie sich auf nichts als die Sterne, Strömungen, Algen und Winde verlassen, um sich zu orientieren. Den Mut, den Entdeckungswillen und den Abenteuergeist, der diesen Menschen innewohnen musste, kann ich mir nur schwer vorstellen. Doch schaue ich mir die Kunst von Asun U oder auf Chinesisch Wu Xuan San an, dann habe ich das Gefühl, dem näher zu kommen.
Was die austronesischen Völker gemein haben, sind Neugier und Widerstandsfähigkeit und Abenteuergeist. Sie scheuen keine Herausforderungen und sind mutig. Sie sind Seefahrer, die von Insel zu Insel ziehen. So wie die Osterinsel. In letzter Zeit male ich häufig die Maori der Osterinsel. Für austronesische Völker ist jede Reise ein gefährliches Abenteuer, um von einer Insel zur nächsten, einem Ort zum anderen zu kommen. Von der Osterinsel bis hin nach Madagaskar sind es alles austronesische Völker. Und das ist mein kultureller Hintergrund.
Ich habe ihn in seinem Haus in Taipeh besucht. Trotz seines hohen Alters von 84 Jahren ist er aufgeweckt, humorvoll und lebendig. Jeden Tag malt er immer noch. Und sein Haus reflektiert sein Leben und sein Wirken. Es ist gefüllt mit Kunst und Skurrilitäten. Schreitet man durch seinen Garten, vorbei an einem originalen, aus der Qing-Dynastie stammenden Teehaus, in traditioneller chinesischer Weise, ohne Nägel oder Schrauben, vollständig aus Holz gebaut, nach Taiwan transportiert und in seinem Garten Stück für Stück zusammengebaut, hinein in sein an einem Berghang liegendes Haus, so wird man zunächst von zwei über einen hinausragenden Elefantenstoßzähnen begrüßt. Neben ihnen findet man versteinerte Dinosaurier-Eier, ein konserviertes Lamm mit 8 Beinen, afrikanische Skulpturen und auch ein Walross-Schädel, auf dem ein unbekanntes Kind das Monster von Loch Ness gezeichnet hat. Seine Bilder strahlen eine unmissverständliche Stärke aus. Eine Kraft, die sich nicht erklären muss. Mit groben Pinselstrichen und in satten, erdigen Farben malt er heute Gesichter, die an die Maui der Osterinseln erinnern.
Ich bin auf dem Land aufgewachsen, quasi wie ein Bauer. Ich habe jedoch immer bei einem Lehrer Kunstunterricht genommen und später an der NTNU Kunst studiert. Nach der NTNU bin ich nach Spanien gegangen, um weiter zu studieren. An den Universitäten habe ich immer klassische Kunst gelernt. Nach dem Studium habe ich ein paar Jahre in New York gelebt und als Taxifahrer gearbeitet. Als ich aus den USA zurückgekommen bin, habe ich in Japan eine Ausstellung gemacht. Meine Kunst hat sich dort sehr gut verkauft. Aber viele wichtige Kritiker haben gesagt, dass ich keinen sehr persönlichen, eigenen Stil habe, Sie sagten, ein Künstler müsse einen Stil haben, bei dem man sofort erkennt, von wem das Werk stammt, ohne auf die Signatur zu schauen. Wenn auf die Signatur geschaut werden muss, ist man schon kein Künstler mehr. Zu dem Zeitpunkt war ich an der NTNU Professor. Meine Kunst hat sich gut verkauft, aber ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich meinen eigenen Stil finden kann. Und da habe ich an meine Kindheit gedacht, an das Gefühl, als ich klein war. Meine Kindheit auf dem Land war geprägt vom Pazifik, Mikronesien, Polynesien, Indonesien und Taiwan bis hin nach Madagaskar. Das ist mein kultureller Hintergrund. Deshalb neigen meine Werke dazu, den Stil der südlichen Inselregionen zu reflektieren. Natürlich wurde ich im Studium auch konfuzianisch, also chinesisch, beeinflusst. Und ich wurde zur Zeit des japanischen Kolonialismus geboren. Meine Eltern haben eine japanische Erziehung bekommen. Deshalb habe ich auch japanische Einflüsse aus meiner Kindheit. Später ging ich an die Danshui Mittelschule. Das ist eine christliche Grundschule von Dr. McKay gegründet. Bis in die Oberstufe war ich dadurch religiös. Später, während des Studiums, habe ich aber dann angefangen, mich für Laozi, Zhuangzi und die Natur zu interessieren. Dann wurde die Natur für mich immer wichtiger. Später noch bin ich dann für das Studium nach Spanien gegangen. Spanien ist ein katholisches Land. Katholische Länder sind strenger. Aber auch in Afrika habe ich viel Zeit verbracht. Insgesamt um die 4 Jahre. Deswegen bin ich auch von Afrika stark beeinflusst. Dort bin ich vor allem hingegangen, um das Gefühl für die Natur aus meiner Kindheit wiederzufinden. Über 1 Jahr lang habe ich in der Sahara gelebt. Als Kind haben sich Sonnenstrahlen für mich angefühlt, als würde ich von Bienen gestochen werden. Deshalb habe ich ein besonders starkes Gefühl für die Sonne. Wie gesagt, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Alle Pflanzen brauchen Sonne und Wasser. In meiner Heimat Ilan regnet es häufig. Deswegen nehme ich auch den Regen besonders stark wahr. Mein Vater hat Forschung zu Bäumen und Wäldern gemacht. Er hat in Ilan für die für Wälder zuständige Behörde gearbeitet. Deshalb bin ich häufig mit ihm in Wälder auf den Bergen gegangen. Und so hatte ich in meiner Kindheit besonders viel Kontakt mit der Natur. Maler wie Picasso, Miro und auch ich, wir wurden alle vom Primitivismus beeinflusst. Natürlich bin ich nicht so bekannt wie Sie, aber der Einfluss ist da. Künstler des 20. Jahrhunderts konnten sich alle nicht den primitivistischen Einflüssen entziehen.
Asan U wurde in seinem Leben von verschiedensten Kulturen beeinflusst. Nächste Woche spricht er in der 2. Folge darüber, wie er den Primitivismus versteht. In der darauffolgenden 3. Folge zeige ich, welche historischen Ereignisse sein Leben beleuchtet, wie Chinas Präsident Xi Jinping in den Besitz eines seiner Bilder gekommen ist und wie er Nelson Mandela kennengelernt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche im Kulturpanorama.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reise durch Taiwan. Heute soll es darum gehen, wie man in Taipeh und Taiwan Silvester feiert und auch feiern kann. Aufgenommen haben wir die Folge am 3. Januar. Heute ist der 3. Januar im Jahr 2025 oder im Jahr 114, wie es in Taiwan auch heißt. Und ich rede heute mit unseren beiden Praktikanten, Freddy und Erik.
Ich bin Freddy, ich studiere Geografie an der NTNU, also National Taiwan Normal University.
Ich heiße Erik, ich studiere Kunstgeschichte, ebenfalls an der NTNU.
Ja, Freddy und Erik, wo habt ihr denn Silvester verbracht dieses Jahr, beziehungsweise im letzten Jahr?
Ich habe mich dieses Jahr mit meinen Freundinnen getroffen, vor allem auch andere Austauschstudierende. Und wir sind gemeinsam den Xiangshan, also den Elephant Mountain, hochgelaufen. Das war gar nicht so leicht, das war ganz schön voll. Aber dann haben wir es doch noch zu einem guten Spot geschafft. Zwar mit vielen Bäumen in der Sicht, aber von dort aus konnten wir das Feuerwerk beim Taipei 101 anschauen.
Mhm. Und du, Erik, du warst näher dran noch?
Genau, ich war mit taiwanischen Kommilitonen sogar, in der Nähe des Taipei 101. Mir wurde gesagt, dass es sehr, sehr voll sein wird. Es war natürlich sehr voll, aber nicht so sehr, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ist auch ganz interessant, man hat halt diese breiten Straßen, wo man diesen perfekten Blick auf den Turm hat, aber es gibt auch viele Seitengassen und Seitenstraßen, wo dann auch sehr, sehr viele Leute stehen. Also es gab verschiedene Punkte, aus denen man diesen Turm dann betrachten konnte.
Mhm. Genau, also das Feuerwerk am Taipei 101, das ist schon so eines der Highlights von Silvester in Taiwan. Tatsächlich veranstalten ganz viele unterschiedliche Städte in Taiwan ihr eigenes Feuerwerk. Es gibt auch Leute, die selber böllern, aber ich habe das zumindest dieses Jahr jetzt in Taipei gar nicht so stark wahrgenommen. Also ich wohne selber relativ weit weg vom Taipei 101, ich konnte das Feuerwerk dort nicht sehen. Ich hatte gehofft, dass so die Nachbarn vielleicht ein bisschen böllern, aber es war dann doch eher wenig. Das heißt, viele Leute gehen eben zu Silvester und schauen sich diese städtischen Feuerwerke an. In Taipei gab es eben das am 101, dann gab es noch ein anderes in Danshui, das ist dann schon Neu-Taipei quasi. Das war auch schon früher am Abend. Und genau, ich habe selber dann auch den Livestream gesehen, das sah schon ziemlich cool aus. Wie lange hat das gedauert, das Feuerwerk?
Es war nicht allzu lange. Ich glaube, das von Danshui, das habe ich auch gehört, das war ein bisschen länger. Ich glaube, am Taipei 101 hat es irgendwie 6 Minuten gedauert, 5 Minuten gedauert. Aber es war schon sehr beeindruckend. Vor allem fliegen die Feuerwerkskörper nicht nur über dem Taipei 101 hoch, sondern auch zu den Seiten weg. Und es ist schon eine richtige Show.
Mhm. Aber man muss auch relativ früh sich schon einen Platz sichern, oder? Wann seid ihr losgegangen an dem Abend?
Ja, also ich muss sagen, ich und meine Freunde, wir waren ein bisschen spät dran. Vor allem beim Elephant Mountain, der auf Zustieg ist nicht ganz so breit. Und als wir dann um 10:30 versucht haben, dort hochzugehen, da saßen schon alle Treppen besetzt. Und es war gar nicht so einfach, sich durch diese Menschenmengen erstmal durchzukämpfen. Aber je weiter man nach oben gegangen ist, desto weniger Leute waren auch da. Und ich habe ja bereits erzählt, unsere Aussicht war am Ende doch gar nicht so gut. Es waren viele Bäume, im Sichtfeld. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Leute an, mit denen man dann die Zeit verbringt. Und deswegen hatte ich trotzdem einen sehr schönen Abend.
Mhm. Und bei dir, Erik?
Ich war auch gar nicht so früh auf der Hauptstraße, deswegen war mein Blick jetzt auch nicht perfekt. Also ich hatte auch so ein paar Äste im Blick, aber es war in Ordnung, also ich konnte trotzdem alles relativ gut sehen. Die besten Plätze waren natürlich dann schon weg.
Mhm. Ja, je nachdem, wie ernst man es meint. Ja. Mir wurde auch gezeigt, es gab eine Online-Karte, wo die ganzen Punkte eingezeichnet waren, von denen man das Feuerwerk gut aussehen konnte. Also es gibt ja, ich kann mir vorstellen, vom Yunshan, das ist ja hier in der Nähe von unserem Studio, ist man relativ weit weg. Wir sehen ja tatsächlich auch von unserem Büro den 101. Jetzt, wenn man wirklich Überstunden gemacht hätte an dem Tag, dann hätte man es sogar vom Büro aus sehen können. Aber es ist natürlich schon relativ weit weg. Ich glaube, wenn man da näher dran ist, ist auch nochmal ein besonderes Erlebnis, weil ja wirklich, wie ihr sagt, viel los war. Und es ist ja auch schön, dann quasi den Einstieg ins neue Jahr mit ganz vielen auch fremden Menschen um sich herum zu machen. Wie war denn so die Stimmung?
Also ich hatte das Gefühl, die Stimmung war sehr, sehr gut. Ja, viele Leute, also was ich zum Beispiel gesehen habe, dass wenige Leute trinken, also Alkohol trinken. Das heißt, die Stimmung war jetzt nicht so chaotisch, sag ich mal. Das war alles relativ geordnet, aber trotzdem war die Stimmung sehr, sehr gut. Also hatte ich das Gefühl.
Mhm. Ja, ist ja vielleicht auch ein Kontrast zu den Geschichten, die man dann so aus Deutschland hört in den vergangenen Jahren auch.
Mich hat das tatsächlich ein bisschen überrascht, der Unterschied zu Deutschland, weil ich kenne das so, dann ist Neujahr, 0 Uhr, alle gratulieren sich, stoßen an und sind laut und glücklich. Und hier nach dem Feuerwerk war es eher so ein bisschen andächtig. Auch während des Countdowns war es eher ruhig. Alle haben ganz konzentriert geschaut, waren begeistert von der Schönheit. Aber es war schon echt ein bisschen komisch, wie leise das Publikum war. Und dann, als das Feuerwerk vorbei war, haben ich und meine Freunde uns natürlich gegenseitig ein frohes Neues gewünscht, aber auch auf Chinesisch "Xinnian Kuai Le" gerufen. Und es hat eigentlich gar keiner geantwortet.
Ja, jetzt muss ich mal fragen, wie war das so mit Handys und Filmen? Ich habe nämlich vor ein paar Tagen im Internet ein Video gesehen, wie Leute versucht haben, das Feuerwerk zu filmen, aber sie haben den falschen Turm gefilmt. Sie hatten anscheinend nicht gewusst, welcher jetzt der Taipei 101 ist und mussten dann ganz schnell irgendwie ihre Position ändern, um das Feuerwerk noch zu filmen. Also habt ihr das dann auch viel gesehen, dass die Leute mit der Kamera drauf gehalten haben?
Oh ja, also neben den Bäumen waren eigentlich auch die Handybildschirme in meinem Sichtfeld. Ich hatte auch das Gefühl, vielleicht ist das eigentlich sogar der wichtigste Teil, nämlich das Gesehene dann später auch auf Instagram zu posten. Ja, aber das fällt mir hier in Taiwan auch schon öfter auf, dass Filmen und auch das Teilen von solchen Erlebnissen sehr wichtig ist.
Mhm. Ja, genau. Ich habe auch viele Handys gesehen und viele Leute, die Aufnahmen gemacht haben. Ich auch. Ich habe auch Fotos gemacht und ein paar Videos. Also ich denke, das ist relativ normal.
Ja, also es ist ja auch in Deutschland, mittlerweile ist ja weltweit ein Phänomen, dass man solche Momente auch festhalten möchte. Also ich würde das jetzt auch gar nicht mal zu stark bewerten. Ich fand es nur, wie gesagt, witzig, wenn Leute dann versehentlich den falschen Turm auch filmen. Jetzt habe ich dann auch gehört, dass nach dem Feuerwerk oder vor dem Feuerwerk, es gab ja auch Bühnen, wo dann Shows stattgefunden haben, wo dann tatsächlich auch, ja, ziemlich hochkarätige Stars aufgetreten sind, sogar auch K-Pop-Stars, wo ich mich dann ein bisschen wundere, wollt ihr nicht lieber Silvester in Korea feiern? Aber ja, sehr schön, dass sie nach Taiwan kommen und hier dann quasi auch kostenlose Shows für das Publikum machen. Konntest du das sehen, Erik?
Nein, konnte ich nicht. Also ich konnte es hören ein bisschen, aber ich glaube, das war dann wirklich extrem voll dort und das hätte dann ewig gedauert, bis man dann hingekommen wäre. Das haben wir uns dann nicht angesehen. Aber es wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Also ich hätte vielleicht ganz gerne gesehen, ja.
Ja, ich bin da vorbeigefahren, als ich auf dem Weg zum Elephant Mountain war. Und dort tatsächlich war die Stimmung, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser, als wo ich dann hinterher gefeiert habe. Es hat sich toll angehört und ich habe auch ein bisschen mehr von der Partystimmung gespürt in diesen Ecken. Also ich denke, das ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und da geht die Show ja auch schon früher am Abend los. Das heißt, man schafft vielleicht auch sogar, die Show mitzunehmen und dann noch einen guten Spot für das Feuerwerk zu finden.
Mhm. Ja, wie war das denn nach dem Feuerwerk? Du meinst, die Stimmung war da ein bisschen andächtig und die Leute sind dann auch relativ schnell gegangen.
Ja, also bei mir war das, sage ich jetzt mal, ziemlich krass. Also das Feuerwerk war, keine Ahnung, eine Sekunde zu Ende und sofort sind alle Leute losgerannt. Also keiner, also wie Freddy das schon meinte, keiner hat sich irgendwie umarmt, keiner hat groß was gemacht, irgendwie noch ein bisschen da geblieben, ein bisschen was getrunken, was weiß ich nicht, noch ein bisschen unterhalten. Also alle sind sofort losgestürmt und wollten dann halt sofort zur U-Bahn oder den Bus nehmen oder zum Auto. Das war dann sehr abrupt und da war ich auch ein bisschen erschrocken, weil ich auch gedacht hätte, dass man noch ein bisschen da bleibt, noch das noch ein bisschen feiert.
Ja, fragt man sich, was die Leute danach noch vorhaben. Es ist ja tatsächlich so, dass der 1. Januar auch ein Feiertag ist in Taiwan. Und zwar ist es tatsächlich der Jahrestag der Gründung der Republik China. Also der taiwanische Nationalfeiertag wird ja am 10. Oktober gefeiert. Aber der 1. Januar ist tatsächlich der 1. Januar 1912. Das war der Tag, an dem die Republik China gegründet wurde. Und es ist damit auch ja quasi der Anfang von der taiwanischen Zeitrechnung. Ich hatte ja das schon erwähnt, dieses Jahr ist nach dem ja taiwanischen Kalender quasi das Jahr 114, weil es eben ja das 114. Jahr seit der Gründung der Republik China ist. Genau, das heißt, eigentlich muss man an dem Tag auch nicht früh ins Bett, weil man den 1. Januar eben frei hat. Und ihr seid nach dem Feuerwerk ja auch noch nicht direkt nach Hause gegangen.
Nein, also ich und meine anderen Austauschstudierenden Kommilitonen, wir sind tatsächlich noch ein bisschen auf dem Elephant Mountain geblieben und haben uns in aller Ruhe Zeit gelassen, denn am 1. Januar fahren auch die MRTs die ganze Nacht. Das heißt, man hat eigentlich überhaupt gar keine Eile, nach Hause zu kommen, die letzte MRT zu erwischen oder den letzten Bus. Busse fahren zwar nicht, aber man hat eigentlich alle Möglichkeiten, sich in Ruhe auf den Heimweg zu machen. Und wir haben das genutzt und waren noch ein bisschen in den Straßen unterwegs, haben die Stimmung genossen und in den nächsten Tag bis in den Morgen gemeinsam verbracht.
Also wir haben uns noch ein bisschen unterhalten, also ein bisschen, wir waren noch ein bisschen unterwegs, aber ich bin dann tatsächlich auch relativ schnell wieder nach Hause. Ja, also ich habe auch meine Kommilitonen gefragt und die meinten, dass sie eigentlich nicht so wirklich feiern, dass sie Neujahr nicht so wirklich feiern und dass viele auch zu Hause bleiben und einfach sich die Show anschauen, also im Fernsehen oder sich einen Film anschauen. Also anscheinend ist das nicht so sehr verbreitet, dass man Silvester so ausgiebig feiert.
Ja, genau. Also es ist ja auch, das chinesische Neujahr kommt ja quasi noch. Und wenn wir jetzt so die Geschichten von zum Beispiel unserer Kollegin Eva uns anhören, die ja schon seit Jahrzehnten in Taiwan lebt, hat sie auch erzählt, dass dieses Feiern von ja Silvester auch erst so in den letzten 10 Jahren oder so sich so entwickelt hat. Und es ist schon sehr interessant zu sehen, solche Silvester-Traditionen, die für uns in Deutschland ganz normal sind, dass man halt anstoßt mit einem Sekt oder auch dass man Raclette hat oder solche Bleigießen oder heutzutage ja Wachsgießen. Das sind alles so Traditionen, die einem so natürlich vorkommen, aber das ist eben nicht überall auf der Welt so. Gab's auch Silvesterpartys? Habt ihr da was mitbekommen? Also jetzt so in den Clubs?
Gab es auf jeden Fall und ein paar Freunde von mir haben auch überlegt, da mitzufeiern. Aber es ist schon so, dass es dann zu Silvester die Eintritte sehr teuer sind und deswegen haben wir uns dann eher in den Parks aufgehalten und dort die Zeit verbracht.
Ja, also es sind ja generell die Clubs in Taipei, haben schon erstaunlich hohe Preise. Also so unter 20 Euro läuft da eigentlich wenig. Weißt du, wie es dann an Silvester so aussah?
Nein, weiß ich nicht.
Okay, will man vielleicht gar nicht so genau wissen.
Also ich bin in ein paar Clubs vorbeigegangen und da habe ich auch ein paar Leute gesehen, die etwas zu viel getrunken haben.
Was ich noch gerne erzählen möchte, war meine Erfahrung von Silvester im vergangenen Jahr, beziehungsweise also der Jahreswechsel 2023/24. Da war ich nämlich nicht in Taipei, sondern bin mit Freunden in die Berge gefahren, in Ilan. Und zwar bin ich zu einer heißen Quelle mit denen gefahren. Wir hatten uns einen Scooter gemietet und dann sind wir so gegen 6 Uhr bei den heißen Quellen angekommen. Es waren sehr viele andere Leute auch dort. Also das war auch ein Gebiet mit heißen Quellen, wo man mit dem Auto ganz gut hinkommt. Das heißt, viele Leute hatten halt auch ihr Auto dabei. Wenn ihr schon mal gesehen habt, wie Taiwaner campen, die haben riesige Zelte mit Lichterketten und Fernseher und Grill und allem drum und dran. Also das ist richtig, richtiges Glamping, würde ich sagen. Genau, es waren also sehr viele Leute bei den heißen Quellen, aber es war jetzt auch nicht total überfüllt. Und dann mussten wir 6 Stunden lang in der heißen Quelle sitzen, bis es dann Mitternacht wurde. Ich muss sagen, irgendwann so, ich finde so nach 2 Stunden oder sowas reicht mir es eigentlich auch mit den heißen Quellen. Aber wir hatten eben nicht so viel Campingausrüstung dabei. Wir waren ganz einfach nur mit Zelt und Schlafsack da. Das heißt, wir hatten dann auch nicht so viel irgendwie, was man außer den heißen Quellen noch machen konnte. Und ich bin da tatsächlich fast eingeschlafen, kurz vor Mitternacht, aber wurde dann eben auch von Feuerwerk geweckt. Es gab also auch Leute, die dann tatsächlich Feuerwerk mitgenommen hatten in die Berge. Und das war auf jeden Fall auch ein sehr schönes Erlebnis.
Ich glaube, wenn man Silvester hier verbringt und jetzt nicht wie wir in den Dorms wohnt, also in den Studierendenunterkünften, dann sind die Hotels relativ teuer. Da muss man sich früh im Vorhinein buchen, sonst wird man da ganz schnell ganz viel Geld los.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also Hotels in Taiwan sind ja generell nicht so günstig wie in anderen so asiatischen Ländern. Und ich hatte tatsächlich auch ein paar Anfragen von anderen Menschen, die gefragt haben, ob sie irgendwie bei mir auf dem Sofa übernachten können, weil die Hotels so teuer sind. Ich hatte leider schon Besuch, deshalb konnte ich da nichts anbieten. Aber ich glaube tatsächlich, so dieses Feuerwerk am Taipei 101, das ist auch ein bisschen über Taiwan hinaus eine Sehenswürdigkeit. Also ich glaube, das ist auch ein ganz beliebter Kurztrip für Menschen in anderen asiatischen Ländern. Aber ja, es war dann auch sehr lustig mit der Zeitverschiebung, wenn man dann, jetzt vielleicht nicht ganz früh am Morgen, ein bisschen ausschlafen muss man ja schon, aber dann, während die Leute in Deutschland vielleicht gerade ins Bett gehen, man hier in Taipei dann schon die ganzen Fotos auf Social Media sieht und dann auch sieht, dass auch internationale Medien dann Fotos vom Taipeier Feuerwerk gepostet haben. Und das ist dann, glaube ich, auch immer ganz schön zu sehen, dass es eben doch auch eine Möglichkeit ist, von Taiwan sich der Welt zu zeigen.
Auf jeden Fall. Und ich fand es auch schön, dass ich dann quasi aus der Zukunft für meine Familie schon frohes Neujahr wünschen konnte.
Mhm. Genau, ich habe auch meinen Eltern gesagt, dass sie sich den Livestream anschauen können. Das heißt, meine Eltern waren auch im Prinzip mit mir vor Ort.
Ja, genau. Den Livestream habe ich auch geschaut. Genau. Und das war dann ja, zu Deutschland war es ja erst abends, also wahrscheinlich noch bevor man in Deutschland
genau, es war
angefangen hat.
Also ja, Abend, früher Abend war das.
Ja, das heißt, es empfiehlt sich auf jeden Fall, wenn man zu dieser Zeit in Taipei sein sollte, sich irgendwie einen Platz zu suchen, das Feuerwerk anzusehen. Damit können wir uns ja schon auf das Feuerwerk am Ende dieses Jahres freuen. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich danke vielmals für das Zuhören und wünsche ein frohes neues Jahr.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 11. Januar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.